Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Schwarz-weiß-rote Reichsflaggen geschwenkt vor dem Deutschen Bundestag, vor dem Reichstagsgebäude. Diese Bilder sind um die Welt gegangen. Wie reagiert die Wirtschaft, die doch auch auf ein gutes Bild im Ausland angewiesen ist, ein Thema in dieser Sendung, in der wir auch auf die Zukunft der Mailänder Börse schauen und auf die des Weltwirtschaftsforums und auf Japan, wo das Arbeiten bis 80 jetzt schwer angesagt ist. Aber zuvor schalten wir zu unserem Börsenreporter Jan Plate. Herr Plate, die Corona-Krise hält die Wirtschaft weiter fest im Griff, aber das scheint die Anleger nicht weiter zu stören. Wir haben den letzten Tag im August und der DAX steuert auf den größten Augustgewinn seiner Geschichte zu.
Naja, es gibt ja mittlerweile doch einige Konjunkturdaten, die erholen sich schon. Dann sind da eben einfach diese niedrigen Zinsen der Notenbanken, da sind die Konjunkturpakete der Regierungen und da ist eben ja auch diese Hoffnung auf Impfstoff gegen Corona, Covid-19. Das lässt eben doch manchen bei Aktien zugreifen. Auch heute, der DAX jetzt im Moment mit einem Plus von 0,5% bei 13.100 Punkten. Und heute Mittag, jetzt am letzten Tag des August, bedeutet das eben bisher ein Monatsplus von rund 6% für den DAX.
Herr Platte, auch wenn es an der Börse, wie Sie ja sagen, gut läuft, auch dort dürfte man die Bilder vom Reichstag bewerten. Dort waren auch von den sogenannten Reichsbürgern verwendete schwarz-weiß-rote Reichsflaggen zu sehen. Solche Bilder in der Welt, in der Deutschland als Exportnation besonders engagiert ist, wie wird das bewertet?
Und dazu habe ich gesprochen mit einem Mann, der seit mittlerweile wirklich Jahrzehnten auf dem Börsenparkett ist, der mit vielen Leuten spricht. Das ist ein Mann, der für eigentlich seinen guten rheinischen Humor bekannt ist, der allerdings jetzt auch in diesen Zeiten ein bisschen ernster ist. Robert Halver von der Baderbank ist das. Mit ihm habe ich gesprochen und ihn gefragt, was bedeuten diese Bilder vom Berliner Reichstag eben für die Exportnation Deutschland?
Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt so negativ gesehen wird, denn das liegt einfach daran, dass wir im Augenblick in Weißrussland, in Teilen der Welt, auch Bilder sehen, die ja überhaupt keinen erfreuen. Soll aber auch kein Alibi sein, darf keine Entschuldigung sein. Und es gibt ja auch sehr viele Menschen dann im Ausland, die dann auch meinen, deswegen auf uns mit dem Finger zeigen zu müssen, nach dem Motto, wir Deutschen, wir versuchen wieder Richtung Vergangenheit zu wandern, was überhaupt nicht der Fall ist. Klar ist ja, dass die absolut übergroße Mehrheit der Bevölkerung das völlig anders sieht. Und diese Botschaft muss rüberkommen.
Wenn wir bei der Wirtschaft bleiben, wie sollten deutsche Unternehmen damit umgehen? Sollen sie sich davon distanzieren oder eventuell gar nichts sagen, die Füße stillhalten?
Also im Rheinland sagt man, je mehr man den Dreck mengt, desto mehr stinkt er. Wenn man jetzt reihenweise auf der Unternehmensseite sich davon distanziert, was am Reichstag passiert ist, kommen gewisse Kreise eine Aufmerksamkeit, die ihnen nicht gebührt. Die Politik soll hier sagen, was Sache ist. Das hat ja auch der Bundespräsident, das haben die politischen Parteien auch klar gemacht, dass sie das absolut unmöglich finden. Auch der Parlamentspräsident, Herr Schäuble, das ist absolut klar. Aber noch einmal, ich wiederhole mich jetzt, ich weiß das, Demonstrationsrecht überhaupt nicht einschränken, denn das ist ja immer der neuralgische Punkt für Demonstranten zu sagen, Berlin schafft die Demokratie ab.
Was bedeutet das aber schon nochmal für das Image der deutschen Wirtschaft? Muss man da fürchten, dass Aufträge wegfallen?
Ich glaube nicht, dass jetzt Aufträge wegfallen in Deutschland, nur weil der Reichstag jetzt versucht wurde zu stürmen. Das glaube ich nicht. Deutschland hat ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich gezeigt, dass wir eine absolut wehrhafte Demokratie sind. Es gehört immer beides dazu. Demonstrationen zulassen und Institutionen schützen.
Der deutsche Aktienindex DAX hat es ja nicht mehr ganz so weit, sogar zu einem neuen Rekord hoch. Aber wird das, was in Deutschland auf den Straßen passiert, Investoren kalt lassen?
Wir haben ja im Augenblick weltweit Situationen, die ja sehr unschön sind. Das, was hier in Deutschland jetzt stattgefunden hat, in Berlin, ist ja dann hoffentlich ein singuläres Ereignis. Und von daher, wenn in Zukunft aufgepasst wird seitens der Politik, dann denke ich mir, wird man das auch dann zum Glück schnell vergessen. Natürlich darf sowas nicht permanent jetzt passieren, aber ich denke, die Politik hat jetzt klar verstanden, was sie machen muss.
Die kommende Bundestagswahl, die ist noch ein bisschen hin, aber ist mancher schon nervöser wegen möglicher zukünftiger politischer Verhältnisse in Deutschland mit Wirkung für den Wirtschaftsstandort?
Also wir haben das Problem, Corona ist natürlich ein Stressfaktor für sehr viele, für Menschen, die in Kurzarbeit sind. Wichtig ist, dass die Politik es Ruhe reinbringt. Man muss auch an die Zeit nach Corona denken. Wir müssen alles dafür tun, dass wir mit kraftvollem Biss wieder auch weltwirtschaftlich beißen können. Denn Amerikaner und Chinesen, die laufen uns hier mittlerweile davon.
Die Einschätzung von Robert Halver von der Baader Bank. Und Herr Plate, heute müssen wir besonders auf den Euro schauen. Der liegt in Reichweite eines neuen 2,5-Jahres-Hochs. Liegt vielleicht weniger am Euro selbst, sondern am schwachen Dollar und der US-Notenbank?
Ja, es ist einfach wirklich die Politik der amerikanischen Notenbank, gerade ja auch seit letzter Woche. Da hat ja der US-Notenbankchef dann einen Strategieschwenk nochmal verkündet und damit werden wohl die US-Zinsen noch einige Zeit sehr niedrig bleiben. Das macht den Dollar weniger interessant. Dazu dann der Umgang der amerikanischen Politik von Präsident Donald Trump mit Corona. Das belastet den Dollar und lässt eben den Euro steigen auf 1,1930 Dollar. Und da auch mal der Blick auf den sogenannten Dollar-Index. Der spiegelt ja den Kurs zu wichtigen anderen Währungen wieder. Und dieser Dollar-Index, der steuert mit einem Minus von rund 1% jetzt sogar auf den größten Kursverlust in einem August seit 5 Jahren zu.
Der Ölpreis nimmt dagegen Fahrt auf. Was ist da der Grund?
Na, zum einen wird da nach China geschaut, auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die erholt sich langsam. Heute zum Beispiel der Index für den Dienstleistungssektor, der hat zugelegt. Und dann ist da auch noch die Ankündigung eines Öllandes. Da ist die Ankündigung Abu Dhabis, im Rahmen der vereinbarten Förderbremse die Produktion ab Oktober zu drosseln. Weniger Angebot, höherer Preis, Öl der Nordseesorte Brent bei rund 46 Dollar.
Der Schweizer Nahrungsmittelhersteller Nestlé will ein Spezialunternehmen für die Behandlung von Lebensmittelallergien übernehmen.
Ja, das ist das Unternehmen Immune, an dem die Schweizer bereits schon beteiligt sind. Und die Immune-Aktionäre sollen jetzt 34,50 Dollar je Aktie erhalten. Das ist eine Prämie von 174% gegenüber dem Schlusskurs von vergangenem Freitag. Und wie sieht's da bei der Nestlé-Aktie aus, die das bezahlen muss, aber davon dann auch profitieren kann? Für die Aktie geht's um 0,5% nach oben.
Fehlen noch Gold und die Anleihen.
Ja, die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,4% und der Goldpreis kann steigen um 10 Dollar auf 1.966 Dollar oder in Euro umgerechnet sind das etwa 1.650 Euro.
Danke nach Frankfurt, Jan Plate. Und wir bleiben an der Börse, gehen aber nach Italien. Seit 2007 gehört die Gesellschaft Borsa Italiana, zu der auch die Mailänder Börse zählt, der Londoner Börse LSI. Doch möglicherweise muss sie diese verkaufen, da die Wettbewerbshüter der EU sie als zu übermächtig im Handel mit Staatsanleihen ansehen. Eine Entscheidung dazu wird im Oktober erwartet. Doch schon jetzt hat das Gezerre um die Börsengesellschaft begonnen, Elisabeth Pongratz berichtet aus Italien.
In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr italienische Unternehmen für einen Börsengang in Mailand entschieden. Gerade das Interesse der Familienunternehmen, die einen großen Anteil der italienischen Wirtschaft ausmachen, hat zugelegt. Auch das Ausland interessiert sich für die einzige Wertpapierbörse des Landes. Seit 2007 gehört sie zur Londoner Börse LSI, aber aus wettbewerbsrechtlichen Gründen muss diese sich wohl von ihr trennen. Wie von der gesamten Gruppe Borsa Italiana, zu der nicht nur die Mailänder Börse, sondern auch die Handelsplattform MTS gehört, einem der Marktführer von europäischen Staatsanleihen. Die Liste der Interessenten ist lang. Die deutsche Börse hat auf Mailand ebenso ein Auge geworfen wie der Börsenverbund Euronext mit Sitz in Paris. Doch ob da die Politik in Italien mitspielt, ist offen. So sagten die Abgeordneten der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung im Finanzausschuss des Parlaments, dass die Börse für ihr Land strategisch wichtig sei. Man müsse das Interesse Italiens wahren und sie wieder ins Land holen. Und in der Opposition bedient die Lega nationalistische Strömungen, spricht vom Ausverkauf nationaler Interessen. Von Gesetzes wegen könnte die italienische Regierung die Übernahme derartiger Firmen blockieren. Das Gezerre um die Zukunft der Mailänder Börse hat also gerade erst begonnen.
Elisabeth Pongratz. Die chinesische Staatsführung hat überraschend neue Regeln zum Verkauf bestimmter IT- und Datentechnologien erlassen. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Neue chinesische Exportregeln erschweren den Verkauf der chinesischen Video-App TikTok an einen amerikanischen Investor. Chinas Staats- und Parteiführung hat überraschend eine überarbeitete Liste mit bestimmten Schlüsseltechnologien veröffentlicht, die nicht ins Ausland verkauft werden dürfen. Diese Liste an sich ist nicht neu, aber es ist das erste Mal seit 12 Jahren, dass sie verändert wurde. In der Folge dürfen 23 zusätzliche chinesische Schlüsseltechnologien nicht mehr ohne weiteres ins Ausland verkauft werden. Betroffen sind unter anderem die Bereiche Datenanalyse und künstliche Intelligenz. Die Video-App TikTok ist genau in diesen Bereichen stark. Und so glauben viele Experten, dass Chinas Staatsführung mit dem neuen Exportregelwerk darauf abzielt, den geplanten Verkauf von TikTok schwieriger zu machen. Unter anderem wollen die amerikanischen Softwarekonzerne Microsoft und Oracle TikTok kaufen. Sie verhandeln darüber nach Medienberichten seit einigen Wochen mit dem chinesischen Eigner, dem ByteDance-Konzern aus Beijing. Die US-Regierung macht seit einigen Wochen Druck auf TikTok. Sie hat angeordnet, dass sich der Mutterkonzern ByteDance innerhalb von 3 Monaten von allen Daten von Nutzern in den USA trennen muss. Scheitert der Verkauf von TikTok an einen US-Konzern, dürfte das das Aus der App in den USA und Kanada bedeuten.
Steffen Wurzel, und wir bleiben in Asien, gehen von China nach Japan, wo sich viele Gedanken machen, wie es mit der Wirtschaft nach dem angekündigten Rückzug von Regierungschef Abe weitergehen wird. Immerhin trägt die aktuelle Wirtschaftspolitik seinen Namen Abenomics. Ein Trend wird Abenomics aber wohl auf jeden Fall überdauern, das Arbeiten bis ins hohe Alter. In Japan wollen viele Menschen gar nicht gerne in Rente gehen und genau das machen sich Unternehmen zunutze. Über ein Beispiel berichtet unsere Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann.
Rasierer, Glätteisen und jede Menge anderer Gebrauchsgegenstände müssen sortiert und gestapelt werden in Nojimas Elektronikmarkt, einer japanischen Kette mit 250 Filialen und 5600 Mitarbeitern. Mittendrin steht Kosaku Ishizawa, 77 Jahre alt und arbeitet mit. Altersheim oder Kindergarten, wo wären Sie denn da lieber? Hier bin ich mit jüngeren Leuten zusammen, erlebe was Neues und kann noch was lernen. Ich weiß aber nicht, ob ich hier dabei sehr nützlich sein kann, auch wenn ich es versuche. Kollegin Iri Eguchi verdreht die Augen. Wie, Ishizawa-san ist schon 77? Das hätte sie nie gedacht. Sein Alter merkt man ihm nicht an. Er ist fitter als ich und trägt gern schwere Sachen. Er darf gern bleiben. Das sieht Daisuke Uchino ganz genauso. Er leitet eine Autostunde südlich von Tokio die hiesige Nojima-Filiale. Das Unternehmen hat im Sommer angekündigt, dass es Arbeitswillige bis zum 80. Lebensjahr beschäftigen will. Der Filialleiter findet das gut und ist voll des Lobes über seinen Unruheständler. Er sei erfahren, ausgeglichen, ehrgeizig und schnell. Und damit manches Mal besser als jüngere Kolleginnen und Kollegen. Er ist ja noch älter als mein Vater, aber er hat überhaupt keine Allüren. Was man ihm aufträgt, erledigt er schnell und gewissenhaft. Und er guckt immer, wie er den Verkäufern die Arbeit erleichtern kann. Eine echte Hilfe. Früher arbeitete der 77-jährige Ishizawa als technischer Leiter einer Bahngesellschaft. Jetzt im Elektronikmarkt arbeitet er 3-mal die Woche im Lager. Und macht das richtig gut, findet ein anderer Kollege. Ohne ihn wäre das Lager ein Chaos und nicht so gut sortiert. Mitarbeiter vom Verkauf übersehen manchmal etwas, aber ihm fallen ganz viele Sachen auf. Er hat eine fantastische Wahrnehmung. Das Modell der Elektronikkette könnte Schule machen. Zum einen, weil in Japan Arbeitskräfte fehlen, zum anderen aber auch, weil viele ältere Menschen gern länger als bis 65 Jahre arbeiten wollen. Nicht nur, weil die Rente kaum zum Leben reicht. Für Kosaku Ishizawa gibt es noch einen anderen Grund. Seine Frau. Meine Frau sagt es nicht, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich ein paar Mal die Woche raus bin und nicht ständig zu Hause herumsitze. Denn wie heißt es so schön in einem japanischen Sprichwort? Ein guter Ehemann ist gesund und nicht zu Hause.
Das weiß also Katrin Erdmann, und das ursprünglich für Januar geplante Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Das Treffen soll nun im Frühsommer stattfinden. Der geschäftsführende Direktor betont die Bedeutung des Treffens. Dietrich Karl Meurer hat mit ihm gesprochen.
Noch im Frühjahr, als auch die Schweiz im Lockdown war, hatte das Weltwirtschaftsforum angekündigt, dass für nächsten Januar ein Jahrestreffen im Wintersportort Davos geplant werde. Doch die weltweite Pandemielage zwang die in Cologny vor den Toren von Genf beheimatete Stiftung nun zur Absage der jährlichen, von den Teilnehmern kurz WEF genannten Veranstaltung. Mit der Entscheidung schon jetzt wollte man den Partnern Planungssicherheit geben, von den Sicherheitsorganen bis hin zur Hotellerie, erläutert der geschäftsführende WEF-Direktor Alois Zwingi. Das Jahrestreffen, das für gewöhnlich rund 3000 Teilnehmer in die Schweiz lockt, von Staatenlenkern über Topmanager bis hin zu Umweltaktivisten online abzuhalten, das sei keine Option, sagt Alois Zwingi.
Also wir haben in den letzten Monaten sehr viele unserer Events virtuell durchgeführt, haben aber auch festgestellt aufgrund der Rückmeldungen von unseren Mitgliedern und Partnern, dass eben das Spezielle am World Economic Forum natürlich ist, dass man sich begegnet. Und wir glauben deshalb, dass es sicher enorm wichtig ist, weiterhin auch eine Plattform zu bieten, wo der physische Kontakt möglich sein wird.
Daher beginne man nun mit den Planungen für ein Treffen einige Monate später. Doch weder beim Datum noch beim genauen Austragungsort will sich das Weltwirtschaftsforum festlegen, so Direktor Alois Zwingi.
Zum jetzigen Zeitpunkt streben wir an, einen globalen Anlass hier in der Schweiz durchzuführen, ja, im Frühsommer. Standort ist nicht bekannt. Das werden wir jetzt abklären müssen und das genaue Datum müssen wir auch noch abklären. Und ich denke, wir werden die Corona-Pandemie natürlich weiterhin sehr eng im Auge behalten.
Sprich, ob dieses Ausweich-Weltwirtschaftsforum tatsächlich stattfinden wird, ist derzeit unklar.
Ja, das ist sicher etwas Kaffeesatzlesen, aber wir wollen sicher mal mit der Planung jetzt weiterfahren.
Bei allen Unwägbarkeiten, angesichts der schweren wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Krise, sei es umso wichtiger, dass international ein gemeinsamer Pfad abgesteckt werde und über einen großen Neustart für die Zeit nach der Pandemie gesprochen werde, so hieß es in einer Medienmitteilung. Hier liege die wichtige Rolle des Weltwirtschaftsforums, so Direktor Alois Zwingi.
Wir sind sicher eine der weltweit wenigen Plattformen, die neutral und unparteiisch agieren. Und in diesem Sinne glauben wir, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten können, um den Privatsektor und die öffentliche Hand und auch die Zivilgesellschaft zusammenzubringen.
Daher ist Alois Zwingi davon überzeugt, dass es weitergehen wird mit dem Weltwirtschaftsforum und verrät schon jetzt,
dass wir sicher planen, das Jahrestreffen 22 wieder in Davos durchzuführen, und zwar im Januar. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Entwicklung der Pandemie so ist, dass uns das gelingt, ein sicheres Treffen für alle, auch für die Bevölkerung von Davos, auszurichten.
Alois Zwingli im Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Und wir gehen zurück nach Deutschland. Obwohl viele Milliarden bereitstehen, die Corona-Überbrückungshilfen für Firmen fließen bisher insgesamt nur langsam. Alex Krämer.
Etwa 25 Milliarden Euro stehen bereit. Abgeflossen ist davon bis August nur etwa 1%, 248 Millionen Euro. So steht es in der Antwort der Bundesregierung, aus der die Augsburger Allgemeine zitiert. Voraussetzung dafür, dass Unternehmen die Hilfen in Anspruch nehmen können, sind Umsatzeinbrüche von mindestens 60% im April und Mai. Das Geld ist zur Abdeckung von Betriebskosten gedacht, etwa für Löhne oder Mietzahlungen. Claudia Müller, Mittelstandsexpertin der Grünen, kritisiert das Programm als zu grob gestrickt. Manche Unternehmen hätten erst später Umsatzeinbrüche verzeichnet. Andere lägen zwar knapp unter der 60%-Grenze, seien aber dennoch in Existenznot. Die Grünen fordern jetzt, die Voraussetzungen für die Überbrückungshilfen zu lockern, denn die finanzielle Situation vieler Unternehmen werde jeden Tag brenzliger.
Und im Bundestag befasst sich der Finanzausschuss heute erneut mit dem Betrugsskandal rund um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten von und mit Martina Gnad.
Die Abgeordneten wollen in der zweitägigen nicht öffentlichen Sitzung über politische Konsequenzen aus dem Fall beraten. Dazu wird heute auch Justizministerin Lamprecht von der SPD befragt. Themen sind unter anderem die geplante Reform des Bilanzstrafrechts sowie mögliche Kontakte des Ministeriums zu den Wirtschaftsprüfern. Die Oppositionsparteien FDP und Linke fordern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um zu klären, inwieweit die Bundesregierung von den Unregelmäßigkeiten bei Wirecard wusste. Die Grünen haben sich noch nicht endgültig positioniert und wollen die Sitzung des Finanzausschusses abwarten. Nach einer Umfrage des IFO-Instituts ist die Anzahl der Firmen mit Kurzarbeit erneut leicht gesunken. Demnach nahm der Anteil von 42% im Juli auf 37% im August ab. Die meisten Beschäftigten in Kurzarbeit gibt es nach wie vor in der Industrie mit 53%. Im Bereich der Dienstleistung gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Branchen. Während bei Informationsdienstleistern nur 2,8% der Unternehmen Kurzarbeit angaben, waren es bei den von der Corona-Krise schwer getroffenen Reisebüros und Reiseveranstaltern 88%. Die Viruspandemie setzt der italienischen Wirtschaft noch stärker zu als bisher erwartet. Nach Angaben des Nationalen Statistikamts sank das Bruttoinlandsprodukt zwischen April und Juni um 12,8% im Vergleich zum Vorquartal. Dabei gingen die Ausgaben für den privaten Konsum im Frühjahr um 8,7% zurück. Noch deutlicher ist der Rückgang bei den Investitionen mit fast 15% und bei den Exporten mit mehr als 26%. In Koblenz kommen heute die EU-Agrarminister zu einer informellen Tagung zusammen. Bei den Beratungen soll es unter anderem um Lehren aus der Corona-Pandemie gehen, etwa mit Blick auf die Aufrechterhaltung von Lieferketten. Weiteres Thema ist das angestrebte europaweit verbindliche Tierwohlkennzeichen. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter rief für heute zu einer Demonstration in Koblenz auf. Der Verband beklagt, dass zu viele Betriebe von Zuwendungen des Staates finanziell abhängig seien. Naturereignisse wie Stürme und Überschwemmungen haben im ersten Halbjahr dieses Jahres vergleichsweise moderaten Schaden in Deutschland angerichtet. Die versicherten Schäden summierten sich auf rund 1,5 Milliarden Euro, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft mitteilte. Bislang sei 2020 damit ein eher unterdurchschnittliches Schadenjahr.
Vielen Dank, Martina Gnad. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Frage, wie es nach dem angekündigten Rücktritt von Regierungschef Abe in Japan weitergeht, ist eines der Kommentarthemen. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt zurück auf Abes Amtszeit.
7 Jahre und 8 Monate hat seine Abenomics genannte Wirtschaftspolitik international Aufmerksamkeit erlangt. Aber hat es Japan etwas gebracht? Falsch ist es, die Corona-bedingte Wirtschaftskrise den Abenomics in die Schuhe zu schieben. Falsch wäre es aber auch, Japan als Vorbild zu sehen, weil andere Notenbanken der extrem aggressiven Geldpolitik nacheifern. Die Bank von Japan muss erstmal beweisen, dass sie die reichlichen monetären Liquiditätsgaben ohne Finanzkrise zurücknehmen kann, bevor ein positives Urteil über Abes Wirtschaftspolitik möglich sein wird. Das Handelsblatt erwartet keine einschneidenden Änderungen am wirtschaftspolitischen Kurs Japans. Alle aussichtsreichen Nachfolger innerhalb der Regierungspartei LDP werden mit eher homöopathischen Abweichungen einen sehr ähnlichen Kurs wie Abe verfolgen. Abes Nachfolger muss sich fragen, wie lange eine immer weiter ansteigende Staatsverschuldung noch gut gehen kann. Einen Haushaltsüberschuss hat sich die Regierung in Tokio erst für 2025 vorgenommen. Die Forderung des SPD-Kanzlerkandidaten Scholz nach höheren Steuern für Gutverdiener kommt bei der Süddeutschen Zeitung nicht gut an. Treffen würde sie nämlich auch Handwerker, Selbstständige und Inhaber von Personengesellschaften, während Kapitalgesellschaften anders und oft niedriger besteuert werden. Ob Steuererhöhungen dem Mittelstand nach der Corona-Krise gut bekämen, ist zudem durchaus fraglich. Gerade die SPD sollte an anderer Stelle ansetzen. Offensichtlich ist das Arbeitseinkommen hierzulande schon lange zu hoch, Kapitaleinkünfte und Erbschaften dagegen zu niedrig besteuert werden. Zur aktuellen Stärke des Euro schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe: Jetzt, in der heftigsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, schickt sich die Gemeinschaftswährung an, ihre Kinderkrankheiten abzulegen. Grund dafür ist der Beschluss des EU-Gipfels im Juli, dass sich die EU erstmals in ihrer Geschichte massiv verschuldet. Sie wagt den Schritt in die Verschuldung auf handwerklich saubere Manier. Schon jetzt ist an der Kursentwicklung absehbar, dass die Gipfelbeschlüsse dem Euro gut getan haben. Ein Selbstläufer ist der eingeschlagene Weg aber nicht.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr und dann mit meiner Kollegin Birgit Becker am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Petra Enzminger. Ein Thema ist dann das Treffen von Bundespräsident Steinmeier mit den Polizisten nach dem Eklat am Reichstag.